Gefangene, die sich im Gefängnis organisiert haben, weil sie Opfer des Systems waren. Alle diese Gefangenen waren unschuldig und ihre Vergehen wurden ihnen unterstellt.
Du hast von der Fabrikation von Gefangenen gesprochen und auch von Schuld und Unschuld. Kannst du dazu noch mehr sagen?
Mit anderen Organisationen haben wir ein Muster festgestellt, wie die mexikanische Justiz Schuldige erzeugt. Das bedeutet, dass sie unschuldige Menschen verhaften und sie dann durch körperliche oder psychologische Folter dazu bringen, sich selbst zu belasten und zu sagen, dass sie ein Verbrechen begangen haben, das sie nicht begangen haben. Und auf der anderen Seite werden auch falsche Beweise produziert. Also, welche Bevölkerungsgruppe ist am stärksten betroffen? Zumindest im Staat Chiapas sind es Menschen aus indigenen Völkern. Leute, die in Armut leben, Menschen, die allein schon aufgrund ihrer Herkunft als indigenisiert gelten. Viele von ihnen sprechen kein Spanisch und man muss verstehen, dass in Mexiko 69 verschiedene Sprachen gesprochen werden. Und viele dieser Menschen, die diese Sprachen sprechen, sprechen kein Spanisch. Zudem gibt es immer noch ein großes Defizit in Bezug auf Alphabetisierung. Viele Menschen können weder lesen noch schreiben. Diese Opfer sind daher besonders anfällig für den Staat, weil sie sehr verletzlich sind. Sie sprechen die offizielle Sprache, die spanische Sprache, aber manchmal können sie die Papiere, die ihnen die Behörden geben, nicht lesen. Außerdem haben sie nicht das Geld, sich einen guten Anwalt zu leisten. Und die von der Staatsanwaltschaft oder das Gericht vom Gericht zugewiesenen Pflichtverteidiger leisten in sehr wenigen Fällen gute Arbeit.
Entonces, esta es una pregunta que tengo.
Das führt zu einer weiteren Frage, die ich habe. Es geht dabei um die Sprache in den Prozessen. Was passiert, wenn jemand die Sprache nicht versteht? Habe ich das richtig verstanden, dass alle Verfahren immer auf Spanisch stattfinden?
Also es gibt keine Richter, die wenigstens die vier wichtigsten Sprachen in Chiapas sprechen, wie zum Beispiel Tzotzil, Tzeltal, Tocholabal oder Chol, obwohl es noch viele andere gibt. Und viele der Pflichtverteidiger sprechen diese Sprachen auch nicht. Deshalb ist ein Dolmetscher notwendig. Wir haben festgestellt, dass es nicht genügend Dolmetscher oder Übersetzerinnen im Staat gibt, um alle Anhörungen und rechtlichen Verfahren abzudecken. Außerdem arbeiten diese Dolmetscherinnen für den Staat, deshalb sind sie manchmal Mithelferinnen, wenn es darum geht, schlechte Übersetzungen zu liefern. Schlechte Übersetzungen, die zu Widersprüchen führen, die der beschuldigten Person dann schaden. Hinzu kommt, dass diese Dolmetscherinnen oft nicht in der Lage sind, alle sprachlichen Varianten zu übersetzen, da sie nicht auf alle verschiedenen sprachlichen Varianten vorbereitet sind. Doch es hört nicht dort auf. Wenn der Pflichtverteidiger kommt, kommt er normalerweise ohne Dolmetscher und oft sind auch die Beamten, wie zum Beispiel Sozialarbeiterinnen, Krankenschwestern, Ärztinnen, BuchhalterInnen, KöchInnen, WärterInnen, DirektorInnen nicht in der Lage, die Sprache zu sprechen. Das erschwert alles noch mehr, weil wenn der Gefangene medizinische Hilfe benötigt, rechtliche Beratung sucht oder an einem Kurs teilnehmen möchte, werden seine Rechte eingeschränkt. Denn das Gefängnissystem ist ebenfalls ein rassifiziertes System, das nicht dafür sorgt, dass all diese Beamten, die letztendlich während des Gefängnisaufenthaltes die Funktion eines Vormunds übernehmen, diese Fähigkeit oder die Absicht haben, mit den Gefangenen zu kommunizieren. Und das macht die Isolation der Person nur noch schlimmer und das betrifft auch die Familien der Gefangenen, denn die Beamten, die dafür zuständig sind, ihre Daten zu sammeln, ihre Sachen zu überprüfen, ihnen Anweisungen zu geben oder Durchsuchungen vorzunehmen, sind ebenfalls nicht in der Lage, mit ihnen zu kommunizieren. Die Familien der indigenen Gefangenen haben nicht die Fähigkeit, mit ihnen zu kommunizieren, was ebenfalls eine klare und harte Form der Diskriminierung darstellt.
No tienen esta capacidad de poderse comunicar con ellas, con las familias de los presos indígenas o de los pueblos originarios, pues se convierte también en algo, en discriminación pura y dura, ¿no?
Dices que entonces...
Du hast erzählt, dass die Gefangenen manchmal die Sprache nicht beherrschen und auch generell keinen Zugang zu Materialien oder Dingen haben, die sie im Gefängnis eigentlich benötigen.
Ja, ich würde sagen und ich glaube, dass ich das eher an die Kolleginnen richten sollte, die auf der anderen Seite oder auf dem anderen Kontinent sind, dass in den Gefängnissen in Europa, zumindest das, was wir aus Westeuropa wissen, und wir können nicht für ganz Europa sprechen, weil es sehr unterschiedlich ist, aber Gefangene dort einen gewissen Zugang zu grundlegenden Bedürfnissen haben, da der Staat eine Funktion im Rahmen des Sozialstaatmodells erfüllt, das sich dann auch in den Haftanstalten widerspiegeln müsste. Dort hat ein Gefangener zumindest Zugang zu guter Nahrung, Kommunikation, einem guten Anwalt und zu medizinischer Versorgung. Hier ist das anders. Ab dem Moment, in dem du ins Gefängnis kommst, musst du für deinen Schlafplatz bezahlen. Es gibt ein enormes Maß an Korruption und das gesamte Geld fließt in die Taschen der Behörden. Du musst für deinen Schlafplatz bezahlen, für gutes Essen, weil das Essen, das im Gefängnis zubereitet wird, schlecht, fettig oder verdorben ist. Und theoretisch sollte das Gefängnis Medikamente bereitstellen, aber manchmal gibt es keine, also müssen sie von den Familien kaufen oder selbst im Gefängnis besorgen. So wie wir das beim letzten Besuch gesehen haben, den wir bei den Gefangenen in Cancun gemacht haben, den Besuch. Und da haben sie uns erzählt, dass sie aus einem heißen Gebiet in San Cristobal de las Casas kommen, aber Chiapas hat viele verschiedene Klimazonen und hier in San Cristobal ist es ein kaltes Klima. Sie haben keine Möglichkeit, sich vor der Kälte zu schützen. Außerdem müssen sie ihre eigenen Reinigungs- und Hygieneartikel kaufen, was zu einem endlosen Leid für sie wird. Weil die Familien ohnehin arm sind und nicht in der Lage sind, all diese Bedürfnisse zu decken. Die Gefangenen müssen im Gefängnis arbeiten, um zu überleben, indem sie Kunsthandwerk oder Kleinigkeiten herstellen oder Dinge verkaufen. Aber das, was sie damit verdienen, ist sehr wenig und es wird zu einem schrecklichen Teufelskreis, weil es ohnehin schon schwer ist, im Gefängnis zu sein. Aber es wird auch zu einer Kriminalisierung der Familien und es führt zu einer konstanten wirtschaftlichen Belastung. Denn allein die Besuche kosten regelmäßig zwischen 200 und 300 Pesos. Und wenn man das in Relation zum durchschnittlichen Lohn setzt, der bei etwa 150 Pesos pro Tag liegt, bedeutet das, dass für den Besuch nur der Lohn von 2 Tagen draufgeht. Und das nur für die Fahrkosten. Wenn man im Gefängnis essen möchte oder dem Gefangenen etwas mitbringen will, steigen die Kosten auch noch weiter.
Entonces ahora hay como diferentes caminos y quiero hablar de todo. Primero, después quiero hablar un poco más específicamente de los casos de los 5 de San Juan Cancún y de Manuel también, pero ahora
es gibt jetzt verschiedene Aspekte, über die ich gerne mit dir sprechen möchte, aber zuerst möchte ich etwas genauer auf die Fälle der 5 Gefangenen aus San Juan Cancún eingehen und auch auf Manuel, aber zuerst die Frage. Du hast von den Besuchen gesprochen. Was ist die Arbeit des Kollektivs im Zusammenhang mit den Besuchen und der Solidarität mit den Gefangenen? Konkret, was macht das Kollektiv, um zu helfen?
Die Arbeit des Kollektivs lässt sich in vier Hauptaspekte unterteilen. Erstens geht es darum, die Haftbedingungen sichtbar zu machen und aus unserer Anti-Knast-Perspektive zu kritisieren, weil wir glauben, dass es auch andere, nicht punitiv orientierte Formen von Gerechtigkeit geben kann. Zweitens ist es unser Ziel, unseren inhaftierten Kolleginnen eine Stimme und ein Gesicht zu geben, indem wir ihre Stimmen hervorheben, zum Beispiel durch Fotos oder grafische Darstellungen. Drittens geht es um politische Mobilisierung. Und viertens versuchen wir, sie zu unterstützen, indem wir den Verkauf ihrer Kunsthandwerke begleiten. Was die Besuche betrifft, begleiten wir die Gefangenen in ihrem politischen Kampf, indem wir sie psychologisch unterstützen, darüber nachdenken, wie wir gemeinsam innerhalb und außerhalb des Gefängnisses kämpfen können. Und wir denken darüber nach, wie wir uns organisieren können. Außerdem stellen wir sicher, dass auch andere Menschen ihre Fälle kennenlernen. Weil die Gefangenen selbst sagen, dass Besuche für sie wie frische Luft sind. Wie ein Lichtstrahl in der Dunkelheit und der Isolation, der ihnen die notwendige Energie gibt, um weiterzumachen. Und ihnen Hoffnung gibt, weiterzumachen und zu wissen, dass sie nicht allein sind. Und es ist nicht nur das Kollektiv, das sie unterstützt, sondern auch andere Menschen, die ihnen zumindest eine solidarische Umarmung anbieten, was für sie sehr wichtige Momente sind. Es geht nicht nur um diese ernsthafte politische Arbeit, sondern auch darum, zusammen zu essen, zu lachen und einen Kaffee zu trinken.
De los nombres y también.
Dann lass uns doch ein bisschen über die beiden konkreten Fälle sprechen, oder? Also die Namen sagen und auch etwas über den Kontext erzählen.
Okay, Manuel Gomez Vázquez ist ein junger Zapatista. Er wurde 2020 inhaftiert. Er ist Teil der Unterstützungsbasis der Zapatistas. Das ist wie der zivile Teil der Armee, der Zapatistischen Nationalen Befreiungsarmee, also EZLN. Er wurde fälschlicherweise eines Verbrechens beschuldigt, das er nicht begangen hat, von den kommunalen Behörden. Er ist also Opfer von Folter geworden und danach wurde er strafrechtlich verfolgt mit der Beteiligung der indigenen Staatsanwaltschaft. Die kommunalen Behörden, die man verstehen muss, sind keine autonomen Behörden, sie gehören nicht zur Organisation. Und die indigene Staatsanwaltschaft ist keine Staatsanwaltschaft, die mit den traditionellen Gesetzen und Bräuchen arbeitet, sondern eine Staatsanwaltschaft, die theoretisch in diesen Fragen wie Übersetzung und anderen Dingen eingreifen sollte. Aber dies größtenteils oder gar nicht tut. Was dazu geführt hat, dass der Fall oder der gesamte Strafprozess sich auf unglaublich lange Zeit erstreckt hat. Und im Fall von Manuel gibt es Beweise für erzwungene Verschwindenlassen, weil er illegal festgehalten wurde für eine Weile. Es gibt Beweise, dass er Opfer von Folter wurde, weil er gezwungen wurde, Taten zu vollziehen, die die beiden Personen, die des Mordes an diesem Polizisten beschuldigt wurden, wurden gelyncht und verbrannt und er wurde gezwungen, sie zu begraben. Es ist also ziemlich hart, wenn man es konkret betrachtet als Mensch. Und theoretisch gibt es zwei Systeme, die im mexikanischen Justizsystem zusammenarbeiten sollten. Das alte und das neue. Und im neuen System dürftest du höchstens 2 Jahre im Gefängnis sein, während dein Prozess läuft, wenn die Staatsanwaltschaft oder die Behörden nicht beweisen, dass du dieses Verbrechen begangen hast, würde dieser Prozess außerhalb des Gefängnisses weitergeführt werden. Er hätte also schon freigelassen werden müssen oder zumindest hätte er den Strafprozess außerhalb des Gefängnisses fortsetzen müssen. Das bedeutet, dass auch diese Unregelmäßigkeit zu seinem Fall hinzukommt, da mehrere Anhörungen bereits verschoben wurden. Wir warten und machen eine Kampagne, damit am 14. November eine weitere Anhörung stattfindet und die Behörden den Strafprozess durchführen, weil die kommunalen Behörden, die Manuel beschuldigen, nicht erschienen sind, die eigentlich die Anklage vertreten sollten. Die eben behaupten, dass Manuel mit dem Mord an diesen Polizisten in Verbindung steht. Aber nun, da passieren diese Dinge einfach nicht. Also werden wir damit beginnen zu verbreiten und einen Aufruf zu starten, die Gefängnisbehörden und die Staatsanwaltschaft zu zwingen, diese Anhörung durchzuführen, die endlich stattfinden muss.
Er kam mit, er ist auch sehr jung, oder?
Er kam mit 19 Jahren ins Gefängnis. Jetzt ist er 23 Jahre alt. Er ist also immer noch ein junger Mann. Er hat kürzlich geheiratet, auch seine Partnerin ist sehr jung. Es ist sehr schwer, das konkret zu betrachten, denn mit 19 oder 20 Jahren verlässt man sein Zuhause und beginnt das Leben als junger Erwachsener zu leben. Man fängt an, die Welt zu entdecken, man beginnt ernsthaftere Beziehungen zu führen und wird zu einem autonomen Wesen. Entweder weil man die Universität abgeschlossen hat oder wie wir wissen, dieser Prozess im Alter von 17, 18 oder 20 Jahren ist der Moment, in dem man die nötige Reife erreicht, um unabhängig zu sein, nicht? Mit dieser ganzen Gefängnisstrafe wird ihm dieser Lebensprozess jedoch verweigert. Es ist also sehr hart. Das Gefängnis raubt dir letztlich Zeit, raubt dir Erfahrungen, raubt dir grundlegende Dinge.
Das war das Interview, in das wir reinhören durften, etwa 18 Minuten, über die Bedingungen des Gefängnisses in Chiapas, Mexiko. Ich kann mir vorstellen, dass vieles irgendwie auch hier wahrscheinlich ähnlich ist und doch auch ganz anders. Das Interview, wir suchen noch einen eigenen Sendeplatz dafür, dass es auch in der Originalsprache in voller Länge gehört werden kann, weil im Folgenden spricht Juan Pi auch über diesen Fall der fünf Gefangenen in San Juan Cancú. Ich glaube, das lohnt sich auch, da nochmal reinzuhören. Sobald wir darüber mehr wissen, berichten wir, wann das stattfinden wird.
Vielleicht können wir auch den zweiten Teil in der nächsten Sendung laufen lassen.
Genau, dass es auch noch übersetzt wird, das wäre auch nice. Was meinst du zu einer kleinen musikalischen Unterbrechung? Dann können wir die Agenda machen oder noch ein bisschen über Ghassan Kanafani sprechen, kurz.
Das könnten wir auch als Island of Comfort, ja, and Agitation. Voll. Ich glaube, nur noch kurz zu diesem Knast-Thema. Lohnt es sich im Moment, diese Wobei-Recherche vom WAF-Kollektiv zu lesen, weil vieles, das jetzt hier in diesem Interview erwähnt wurde, über dass meist arme Menschen oder rassifizierte Menschen im Knast landen, hat natürlich auch in der Schweiz irgendwie System und ist sehr, sehr, sehr verbreitet, dass Leute in den Knast müssen, einfach weil sie arm sind, die Betreibungen nicht bezahlen konnten oder irgendwie Ticket nicht bezahlen konnten, keinen Schweizer Pass haben, etc. Oder einfach auch, weil Dinge, die man machen muss, weil man irgendwie arm ist, in dieser Gesellschaft kriminalisiert sind. Und ja, deswegen.
Und dass auch Armut durch diese Gesellschaft eigentlich also erzeugt wird, oder?
Genau.
In der kapitalistischen Realität. Ich finde das auch irgendwie manchmal hilfreich, um da Zahlen, reale Zahlen bereitzuhalten. Es sind, glaube ich, über 50% aller Gefängnisstrafen Ersatzfreiheitsstrafen in der Schweiz. Oder zwei Drittel. Genau, einfach um das auch so argumentativ einsetzen zu können, um möglichst weit zu verbreiten, was für unsinnige Strafen das Gefängnis eigentlich sind, ist.
Deswegen ist gerade auch nochmal diese Arbeit von Juan Pi irgendwie so essentiell, so diese Isolation irgendwie zu durchbrechen.
Mega. Mhm. Voll. Und auch diese Realität halt zu benennen und öffentlich zu machen. Mhm. Genau.
Lied.
Ja. Ich habe verschiedene Musikwünsche, ich habe sie da geschickt. Die oberen sieht man nicht, aber du kannst zum Beispiel auf das oberste klicken, das ist von Baby Osama, A Honey. Oh. Wir machen jetzt weiter mit der Agenda, oder? Magst du den Jingle einspielen?
Of course.
Amazing.
Die Agenda von Infolora.
Veranstaltungen.
Aktivitäten.
Demos, die du nicht verpassen solltest.
Auf 97,5 MHz Radio Lora.
Ja, wie immer oder wie oft findet heute direkt die OABAR statt von der organisierten Autonomie. Direkt bei uns nebendran im Kasama. Ab 19 Uhr gibt es jeweils Essen. Der Input und die Diskussion beginnt dann um 20 Uhr. Heute geht es um revolutionäre Basisarbeit gemeinsam mit Zürich Solidarisch. Also wenn ihr noch nichts zu tun habt oder einfach auch zum Wissen. Es ist, glaube ich, immer der zweite Freitag im Monat. Und sonst könnt ihr auch den Artikel im Ajour-Magazin lesen zu Zürich Solidarisch von der Rechtsberatung zum Klassenkampf, heißt der und thematisiert der.
Dann morgen in Zürich am 9. November Rap für Recht und gegen Rechts. Die Freiplatzaktion setzt sich für die Wahrnehmung und Durchsetzung der Rechte von Geflüchteten bzw. migrierten Menschen und ihren Angehörigen ein. Und auch dieses Jahr haben sie Menschen auf die Bühne eingeladen, die sich in ihrer Musik mit gesellschaftskritischen Fragen auseinandersetzen. Das ist eine Veranstaltung am Samstag, dem 9. November im Profitreff Silke 240 in Zürich. Und der Erlös der Veranstaltung geht vollumfänglich an die Freiplatzaktion. Geht also dort vorbei am Samstagmorgen.
Und dann für den Sonntag noch, dann ist die Woche auch schon durch, falls ihr noch nichts zu tun habt, gibt es den Inaya Soliflomi im Streikhaus im Zürcher Kreis 5 am Silke 115. Der ist offen auch für alle und dort wird alles Mögliche verkauft, Kleider, Schuhe, Schmuck, selbstgemachtes, Bücher, Krimskrams, Geschirr. Das heißt, wenn ihr Sachen, vielleicht auch Geschenke sucht, geht dort unbedingt vorbei. Alle Einnahmen werden an Inaya gespendet. Es gibt, glaube ich, auch so Soli-Merch, es gibt auch Tattoos und Tooth-Gems, es gibt auch der Verkauf von Sexspielzeug. Also es ist, glaube ich, ein schöner Anlass für einen Sonntag und ein guter Abschluss der Woche. Ja, das wäre es, glaube ich, mit unseren Agenda-Inputs. Mhm. Ich dachte, wir könnten noch ein bisschen kurz über diese Novelle sprechen, die wir beide gelesen haben, die du mir weitergegeben hast und die uns von einer guten Freundin gegeben wurde. Das ist Männer in der Sonne von Ghassan Kanafani, dem palästinensischen Autor, der viele so Kurzgeschichten und Novellen geschrieben hat, die auch unterschiedlich radikal sind oder unterschiedlich stark manchmal auch den bewaffneten Widerstand thematisieren. Das Buch, das wir gelesen haben, eigentlich weniger. Es ist ein eher frühes Werk von ihm, das die Flucht von drei sehr unterschiedlichen Männern in der Sonne beschreibt, die nach Kuwait wollen.
Um zu arbeiten und Geld zu verdienen. Mhm. Und alle drei beziehungsweise vier Männer sind irgendwie symbolisch für palästinensische Existenz.
In unterschiedlichen Generationen auch?
Genau, ja. Und unterschiedliche Geschichten, die damit einhergehen oder irgendwie Hürden, die einem in den Weg gelegt wurden.
Genau, und es ist auch eher ein kurzes Buch, aber es gilt eher als Roman, weil es mega viele verschiedene Perspektiven hat. Ich finde das so interessant, dass am Anfang wirklich so diese Lebensrealität beschrieben wird, die natürlich von der Besatzung geprägt ist, aber die zum Teil auch einfach Schicksale beschreibt, die auch Schicksalen hier irgendwie ähneln, mit irgendwie Familien brechen auseinander und so weiter, natürlich immer mit der kolonialen Gewalt, aber danach, wie sie sich zusammenfinden, unter welchen Bedingungen, ja, ich fand es mega intensiv zu lesen, literarisch, ja, ich weiß nicht, es hat, wir haben ein bisschen darüber geredet, dass es so ein kurzes Werk ist und irgendwie nicht viele Worte für Unnötiges verliert und deswegen fühlt es sich vielleicht auch ein bisschen komisch an, darüber zu sprechen, aber gleichzeitig hat man so den Drang, es zu diskutieren, nachdem man es gelesen hat.
Ja, ich glaube, es ist eine Empfehlung, die wir gerne nach draußen senden, Männer in der Sonne von Ghassan Kanafani, der ja auch irgendwie ein mega wichtiges Symbol ist oder eine wichtige Person war für palästinensischen Widerstand.
Mega. Und für die palästinensische Kultur und den Erhalt der palästinensischen Kultur durch diese sehr kurzen Geschichte, die sich auch oral weitertragen lassen eigentlich. Mhm. Ja, wollen wir euch mit einem schönen Lied entlassen in das Wochenende?
Ja, wir haben noch 3 Minuten. Was machen wir?
Ich bin für das hier, ja.
Das da?
Das ist Yori Yori von Bracket.
Ah ja.
Danke fürs Zuhören. Wir hören uns wieder. Bleibt stabil und widerständig.
Bis nächsten Freitag.
They make me feel like, say, you go be my wife. Now the same thing whipping, they make my friend talk, say, I dey waste my time. Now because I dey respect you, girl, spending for you every night and day. I dey pray for you, because of you I dey fly like butterfly, my love. Now this thing make people dey say, I don't lose my sense, my pain. But nobody can stop me from loving you. I'm with you, my lover, lover. Well, well, your love, they make my heart to do yodi yodi. Nobody can love you the way I do. I'm with you, my lover, lover. With you, everything is well, well, your love, they make my heart to do yodi yodi. Nobody can love you the way I do. I'm with you, my lover. You see the way all the things they flow. So I'm surprised to see how they love you so. Girl, I they suspect, say them no, no. Say that you be the person where they make me flow. Ooh. Tell them, say you are the blessing, and that's why you are so interesting. Nobody is understanding nobody the way you are. Oh, my beautiful girl. Now, all this make people they say, ooh, I don't lose my sense, my pain. But they can't stop me from loving nobody. You. I'm with you, my love, love. Do you everything is well, I'm with your love. They make my heart to do yodi yodi. Nobody can love you the way I do. I'm with you, my love, love. They make my heart to do yodi yodi. Nobody can love you the way I do. I'm with you, my love. Your love, they affect my brain. And to you, they make me go insane. It go make sense if you come my place. If you know hear them, I go talk them again. Your love, they affect my brain. Oh, my love, I go insane.